Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute wieder Rechtsanwalt Steffen Pasler von den ETL-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist, Steffen. Und wir haben wieder volles Programm heute. Und ich würde mal starten mit einem BMF-Schreiben vom 5. Mai 2025. Da geht es um die Beteiligung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts an einer Personengesellschaft. Was ich besonders spannend an dem Schreiben finde, ist, dass eindeutig gesagt wird, dass die Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft im Sinne des 15 ESTG zu einem Betrieb gewerblicher Art führt, zu einem BGA. Und Achtung, selbst wenn die Tätigkeit, die in der Personengesellschaft ausgeübt wird, wenn sie die juristische Person des öffentlichen Rechts selbst bei sich ausüben würde, gar kein BGA darstellen würde, allein die Beteiligung an dieser Mitunternehmerschaft führt zu einem BGA. Also von daher, wer sich in dem Bereich aufhält, das Schreiben ist da ganz spannend. Ansonsten spannend, die Bundesregierung hat FAQs zum neuen Elterngeld veröffentlicht. Die kann man sich auf deren Website gerne mal ansehen, wer sich damit beschäftigt. Hier geht es vor allem darum, dass seit dem letzten Jahr ja Einkommensgrenzen eingezogen worden sind, die dann nur noch zum Elterngeld berechtigen. Zum 1.4.2024 waren das noch 200.000 Euro. Jetzt zum 1.4.2025 ist das Ganze auf 175.000 Euro gesenkt worden und alle anderen Neuigkeiten finden sich dann eben, wie gesagt, in den FAQs der Bundesregierung dazu. Ja, und damit rüber zu dir, Steffen, und du hast was Spannendes aus Europa.
Genau, heute ist der europäische Tag, will ich mal so sagen. Wer sich an die Koalitionsverhandlungen erinnert, der weiß, dass es großen Streit gab, gibt, vielleicht noch geben wird, um die Erhöhung des Mindestlohns. Ein großes Argument dafür, für die Erhöhung ist, dass sich Deutschland an der Mindestlohnrichtlinie orientieren soll. Wir wissen 60% vom Median, die Diskussion ist ja bekannt. Nun hat aber der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof in einem Rechtsstreit, den das Königreich Dänemark führt, diese Mindestlohnrichtlinie für europarechtswidrig bezeichnet und beantragt, die vollumfänglich für nichtig zu erklären. Und der Europäische Gerichtshof folgt sehr oft den Voten der Generalanwälte. Das kann also durchaus für die Diskussion über den Mindestlohn noch Relevanz bekommen. So, dann bleiben wir beim Europäischen Gerichtshof. Der hat nämlich entschieden, dass der Paragraph 26 Absatz 4 Bundesdatenschutzgesetz unionrechtswidrig ist. Dort ist geregelt, dass die Einführung von IT-Systemen und damit verbunden die persönlichen Daten von Arbeitnehmern nach den Vorgaben des Artikel 88 der DSGVO erfolgen muss. Das reicht nicht, sagt der EuGH. Es müssen auch alle anderen Voraussetzungen der DSGVO erfüllt sein. Und nun kann es sein, dass viele Betriebsvereinbarungen vor diesem Hintergrund wohl europarechtswidrig sein können. Auch wir werden beobachten, in welchem Umfang das tatsächlich eine Rolle spielen wird.
Ja, vielen Dank. Wirklich sehr spannend. Und was Spannendes für die Steuerberater habe ich auch mitgebracht. Die Steuerberaterstatistik 2024 ist jetzt bei der Bundessteuerberaterkammer verfügbar und als Download dann auch einsehbar. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgebracht, die ich ganz spannend finde. Einmal so allgemein zur Anzahl der Steuerberater. Wir als natürliche Person sind kaum noch gewachsen bei den Steuerberatern. Also da ist es gleich geblieben. Die Berufsausübungsgesellschaften sind ein bisschen mehr geworden und bei den Steuerbevollmächtigten und den sonstigen in dem Bereich sich rumtreibenden, da gab es einen ordentlichen Rückgang, sodass wir insgesamt um 1%, ja, sogar weniger geworden sind bei den Steuerberatern. Also das muss man tatsächlich beobachten, wie es da weitergeht. Das ist also das erste Mal, dass es hier ein Rückgang gibt. Was dazu ganz gut passt, bei der Ausbildung scheint sich der Berufsstand der Steuerberater auch nicht so sehr auszuzeichnen. Wenn man sich mal die Steuerfachangestellten in der Ausbildungswelt anguckt, gibt es einen Rückgang, zwar einen leichten, aber es gibt einen Rückgang. Also die Steuerberater scheinen auch ihren Nachwuchs jetzt nicht besonders stark auszubilden, sodass es vielleicht dann auch kein Wunder ist, dass insgesamt der Beruf des Steuerberaters jetzt hier nicht mehr so groß wächst. Ansonsten Männer-Frauen-Verteilung, ungefähr 61% sind Männer und 39% sind Frauen. Also da gibt es noch ein ziemliches Mismatch. Und ansonsten 66,5% sind selbstständig tätig von den Steuerberatern und 33,5% angestellt. Also da tendiert man immer noch zur Selbstständigkeit. Aber die Angestellten-Tätigkeit wird gerade auch ein bisschen mehr im Vergleich zur Vergangenheit. Dann habe ich Ihnen noch mal Informationen zu den Corona-Schlussabrechnungen mitgebracht. Wir haben in der Zwischenzeit ein paar Informationsschreiben von Bewilligungsstellen in den Händen. Da informieren die Bewilligungsstellen über die folgenden Punkte. Einmal für die Beantwortung der Frist oder die Beantwortungsfrist für Fragen der Bewilligungsstellen, die bleibt bei 21 Tagen. Wenn aber nicht fristgerecht beantwortet wird oder nur unvollständig geantwortet wird, dann gäbe es einen Last Call, mehr nicht. Und danach, wenn dann eben nicht entsprechend geantwortet wird, gibt es eine Ablehnung oder eine Kürzung der beantragten Summe und das Ganze eben auf Basis der Aktenlage. Da wird nicht weiter nachgefragt. Ferien- und Urlaubszeiten würden grundsätzlich berücksichtigt werden. Tja. Und dann noch ein Punkt, der erwähnt wird und den wir in der Praxis auch immer wieder haben. Wenn keine Schlussabrechnung eingereicht wurde, dann ist die Frist für die Rückzahlung der erhaltenen Corona-Hilfen 1 Monat. Ansonsten, wenn die Schlussabrechnung eingereicht worden wären, beträgt die Rückzahlungsfrist 6 Monate. So, der letzte Punkt für unseren aktuellen Teil. Die OECD hat sich mal die Lohnbesteuerung bei ihren Mitgliedern angeschaut und eine schöne Statistik dazu erstellt. Das Wichtigste aus deutscher Sicht: Deutschland befindet sich auf Platz 2 der größten Lohnbesteuerer, nur knapp hinter Belgien, die bei über 50% liegen. Wir liegen bei knapp unter 50%. Das liegt an den Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Sozialversicherungsabgaben und der Lohnsteuer an sich. Damit sind wir also ganz weit oben. Der OECD-Durchschnitt ist so bei knapp über 30%. Also da sind wir noch weit, weit von entfernt, deutlich drüber. Und ja, da sieht man, Arbeit wird in Deutschland sehr hoch besteuert. Kommen wir zu den aktuellen Urteilen. Und da habe ich zwei aus dem Bereich der Bundeswehr mitgebracht. Einmal ging es um einen Berufssoldaten, der immer wieder neuen Dienststellen zugeordnet worden ist. Das ist üblich bei Berufssoldaten. Die müssen alle paar Jahre mal wieder irgendwo anders hin. Damit war ich auch schon vor Finanzgerichten und es geht hier fast immer darum, wie kann ich denn meine Kosten als Berufssoldat abrechnen? Kriege ich nur die Entfernungspauschale, weil es eine erste Tätigkeitsstätte gibt, oder kann ich nach dem dienstrechtlichen, ja, entsprechend dienstrechtlichen Reisegrundsätzen abrechnen? Das Finanzamt und auch das Finanzgericht hier, das Hessische Finanzgericht, haben sich diesen Fall genau angeguckt und kamen dazu, dass meistens in den Verfügungen, die den Bundeswehrsoldaten in die Hand gedrückt wird, relativ klar gesagt werden würde, dass dies erstmal eine unbefristete Zuordnung zu einer neuen Dienststelle sei. Damit hätte der Bundeswehrsoldat eine erste Tätigkeitsstätte und deshalb könnten dann seine Kosten zum Beispiel nur nach den Entfernungspauschalen abgerechnet werden und nicht nach den sonstigen dienstrechtlichen Reisegrundsätzen. Das entsprechende Urteil hierzu ist vom Hessischen Finanzgericht, Urteil vom 17. Januar 2025, Aktenzeichen 4K 561 aus 21. Ja, und das andere Urteil aus dem Dunstkreis der Bundeswehr, da hat der BfH über eine Kindergeldsache, einen Kindergeldanspruch zu entscheiden gehabt und die Frage, wann bin ich denn noch Kind? In Paragraph 32 Absatz 4 geht es ja so grundsätzlich darum, wenn ich über 18 bin, aber noch unter 25 und mich in einer Ausbildung befinde, dass dann noch ich ein Kind bin und dann entsprechend Kindergeldanspruch der Eltern besteht. Hier hat das Kind einen freiwilligen Wehrdienst geleistet. Und da hat der BfH mal den 32 Absatz 4, Satz 1, Nummer 2, ESTG geguckt und gesehen, da wird nichts zu freiwilligen Wehrdienst gesagt. Da steht zwar was zu freiwilligen sozialen und ökologischen Jahren und dergleichen, aber nicht zum freiwilligen Wehrdienst. Aufgrund dessen ist das eben keine Ausbildung, die ich jetzt genieße, die mich zu einem Kindergeldanspruch berechtigt. Ja, und deshalb sollte man, wenn man hier eben einen Kindergeldanspruch haben will, dann aufpassen, wenn man einen freiwilligen Wehrdienst beginnt. Entsprechendes Urteil hierzu, BfH vom 20. Februar 2025, Aktenzeichen Römisch 3 R 43 aus 22. So, und Steffen, du hast uns auch ein paar spektakuläre Urteile mitgebracht.
Das kann man wohl sagen. Also, ich habe eine Entscheidung vom Landesarbeitsgericht Niedersachsen mitgebracht. Dort hatte ein Mitarbeiter des Landes die Probezeit nicht überstanden, war also beim Land Niedersachsen angestellt und ist nach Ablauf der Probezeit gekündigt worden. Dann stellte er fest, er kriegt aber weiterhin Geld. Dann hat er eine E-Mail geschrieben an seinen Arbeitgeber. Und trotzdem bekam er für 4 Monate ungefähr 13.000 Euro Vergütung. Das Land ist dann aufgewacht und wollte das Geld wiederhaben. Und dann meinte er, nö, ich habe euch das doch mitgeteilt. Wenn ihr in Kenntnis eurer Nichtschuld leistet, dann könnt ihr das nicht zurückverlangen. Steht ja so in Paragraph 814 BGB. Das hatte also das LAG als Entscheidung auf dem Tisch und die haben aber festgestellt, dass diese Erklärung, die der Mitarbeiter abgegeben hatte, nicht an denjenigen adressiert oder gerichtet war, der dann für die Auszahlung der Vergütung erforderlich ist. Und der, so das Landesarbeitsgericht, müsse sich das Wissen irgendeines anderen Mitarbeiters, der diese E-Mail bekommen hat, nicht zurechnen lassen nach Paragraph 166 BGB. Das Land konnte also berechtigt die Überzahlung zurückverlangen. Das ergibt sich aus einem Beschluss vom 18. März 2025 in dem Verfahren 4 SLA 755 aus 24. Dann haben wir eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Da geht es um ein Versorgungssystem der Deutschen Post. Eine Mitarbeiterin hatte die Wartezeit nicht absolvieren können, nicht erreicht, weil sie Zeiten von Erziehungs- und Elternzeiten in dieser Wartezeit zurückgelegt hat. Das wäre doch eine mittelbare Benachteiligung wegen ihres Geschlechts gewesen, meint sie. Das Bundesarbeitsgericht sagt, ist dem entgegengetreten und meint, ja, man kann also durchaus bei dieser Wartezeit differenzieren und Monate der vergütungsfreien Zeit davon ausnehmen. Und das wäre eben keine mittelbare Benachteiligung. Das hätte der Europäische Gerichtshof auch schon so gesehen. Deswegen hat das Bundesarbeitsgericht dieses Verfahren auch nicht dem EuGH vorgelegt, sondern durchentschieden, und zwar am 6. Mai 2025 zum Aktenzeichen 3 AZR 65 aus 24. Ja, und last but not least, ich habe mich noch einen Hammer an Entscheidungen mitgebracht. Das Landgericht Frankenthal hatte eine Sache zu entscheiden, die es, denke ich, relativ häufig gibt. Ein Garten- und Landschaftsbauer hatte den Auftrag, einen Garten instand zu setzen. Der war verwildert und er sollte da Grund reinbringen und hat dann für insgesamt 19.000 Euro Bäume gepflanzt, Rasen gesät und alles Mögliche, vielleicht auch noch einen Zaun gebaut, alles Mögliche gemacht, geriet dann aber mit dem Auftraggeber in Streit. Dem Auftraggeber fiel während dieses Streits auf, oder wahrscheinlich eher sein Anwalt, dass der Garten- und Landschaftsbauer diesen Auftraggeber, der als Verbraucher auftrat, nicht über dessen Widerrufsrecht informiert hatte. Und ohne diese Belehrung ist der Widerruf für die Dauer von 1 Jahr und 1 Monat halt möglich. Und in dieser Zeit erklärte dieser Auftraggeber auch noch den Widerruf. So, jetzt wollte der Handwerker seine Vergütung haben, hat vom Landgericht Frankenthal geklagt. Er wollte wenigstens Ersatz der Wertsteigerung haben, die dieser Garten erfahren hat. Nein, bekommt er nicht, sagt das Landgericht Frankenthal, sehr überraschend, weil der Europäische Gerichtshof sagt, wenn ein Unternehmer gegen diese Pflicht, eine Widerrufsbelehrung zu erteilen, verstößt, dann muss er sanktioniert werden und kriegt demzufolge gar nichts. Dieses Urteil vom 15.04.2025 zum Aktenzeichen 8U 214 aus 24 ist, man sieht es ja relativ jung, noch mit der Berufung angreifbar. Ob dieses Urteil rechtskräftig wird, werden wir sehen. Wahrscheinlich nicht. So, das waren dann halt meine Urteile für heute.
Ja, und mit wirklichem Kracher am Ende, muss ich sagen, Steffen, hätte ich auch nicht gedacht, wenn man mich gefragt hätte, dass es so ausgeht. Also wirklich spannend.
Ja, wir werden es beobachten.
Ja, dann vielen Dank dafür. Das war's dann auch schon für diese Woche. Und dann bis nächste Woche, Steffen.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.